wie in der Kirche, nicht wahr, wo immer die Predigt diejenigen erreicht, die es gar nicht brauchen, nicht? Und die es also hören sollten, die sind nicht da. Also hier ist es nicht so, hier sind die da, die es auch brauchen und hören, nicht? Also das ist ein Vorteil und da können wir aber nicht dafür, das liegt also an der Sache. Und ich wünsche also auch allen Pfarrern, dass das so wäre, dass die immer da sind, die es hören sollten. Wie gesagt, da steht also in dem Text, wie Sie gelesen haben, da, nicht wahr? Studium der Theologie, Philosophie, Philologie, Medizin, Psychotherapie mit allen Abschlussexamina. Deswegen müssten also da oben noch einige Doktors noch dran gehangen werden. Auch das DD bezieht sich darauf. Also ist eine ganze Skala abgedeckt. Dennoch scheint mir aus den Einsätzen, die angegeben sind, als Standortpfarrer, das ist also der Krieg, nicht? Studentenpfarrer, Klinikpfarrer, Telefonseelsorge herauszugehen, dass doch die Hauptintention unseres Redners hauptsächlich darin besteht, immer wieder durch seine Intervention die Verbindung nach oben aufrecht zu erhalten. Und deswegen ist es auch vielleicht bezeichnend, dass er auf der Glockenstraße wohnt. Nun, Psychologie und Psychiatrie im Rahmen der Ausbildung und Mitarbeit bei Kretschmer und Schulz charakterisieren seine eigene Richtung. Und wenn man noch dazu nimmt, dass er also über Jahre Oberstudienrat gewesen ist, dann sieht man, dass also da ein pädagogisches Talent am Wirken war. Noch mehr zu sagen wäre des Guten zu viel und ich würde ihn daher bitten, jetzt gleich das Wort zu ergreifen, nicht zu einer Telefonseelsorge, aber doch zu einem Leitungsdraht zu unserem Ich, was also ja nicht bloß wenige Dimensionen hat, sondern häufig mehr, als wir glauben. Wobei ich unter Ich natürlich das selbst mit einbeziehe.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser sehr freundlichen Einleitung eben kann es ja kaum ausbleiben, dass ich Sie ein wenig enttäuschen muss. Mindestens habe ich aber an den Anfang zu stellen einen besonderen Ausdruck der Dankbarkeit, nämlich für die Vorredner, ganz besonders am gestrigen Tage, für die Wissenschaftler, die uns etwas von unterwachen Bewusstseinszuständen berichtet haben. Der Ausdruck unbewusst ist so allgemein, weil er nur negativ ist. Aber unterwache Bewusstseinszustände, also Schlaf und Traum, davon haben wir sehr sachlich und nüchtern gestern gehört, sodass es mir erspart bleibt, darüber zu sprechen, obwohl es dann der Ausgewogenheit mangeln muss, notwendigerweise. Denn das Gebiet, ja, wir haben hier heute eigentlich die Absicht oder die Notwendigkeit, dass ich Ihnen von 40 Jahren von Forschungen in 40 Minuten berichten will. Das kann also, ist eine unlösbare Aufgabe, so kann ich nur einzelne Schwerpunkte setzen. Da beginne ich mit einem Zitat, das fast auf den Tag genau 100 Jahre alt ist. Es stammt nämlich von William James, der uns als Begründer der Psychologie, so dürften wir ihn wohl nennen, er sagte, dabei drängte sich mir ein Urteil auf, nämlich nach Ätherversuchen, die er unternommen hatte bei sich selbst, nämlich dies, dass unser normales, waches Bewusstsein, unser rationales Bewusstsein nur eine bestimmte Art von Bewusstsein ist und dass um dasselbe herum potenzielle Bewusstseinsformen liegen, die ganz andersartig und von ihm nur durch ganz dünne Wände geschieden sind. Das schreibt er in seinen Principles of Psychology im ersten Band auf Seite 639. Dürfte ich vielleicht die erste der Folien erbitten? Erstens ist es die andere, wenn ich höflich bitten darf, und dann
Wir werden von diesem auch noch zu sprechen haben. Ich wäre aber dankbar, wenn es die andere, denn es waren hier zwei, die andere so, jawohl, jawohl, bitte um Entschuldigung oder Verständnis, jawohl, so ist es. Also, um denselben Kern des normal wachen Bewusstseins herum, so William James, ranken sich, so war seine Überzeugung, eine Vielzahl, wenn dies das normalwache Bewusstsein jetzt wäre, und ich kann mir wohl vorstellen, dass Sie die Schrift auf die Dauer nicht, auf die Entfernung nicht erkennen können, wohl aber, dass es hier nach unten und nach oben Sonderformen des Bewusstseins gibt. Und gestern war so viel die Rede von den unterwachen Bewusstseinsstufen, dass ich um Erlaubnis bitte, mir dieses alles ersparen zu dürfen, obwohl wir von der dritten Stufe in einem anderen, nämlich dem religiösen Zusammenhang, nachher noch zu sprechen haben werden, wenn es um das merkwürdige Phänomen der finnischen Schlafprediger gehen wird. Darauf kommen wir nachher zu sprechen, eine höchst merkwürdige Erscheinung. Aber jetzt sollen uns die überwachen Bewusstseinszustände gehen, das Ergriffensein, das starke Erregtsein, das Hingerissensein, das Außer sich sein der Ekstase. Nach den überwachen Gesichtspunkten also lassen sich Sonderzustände des Bewusstseins ordnen. Und das ist wohl zuerst geschehen von Siegfried Behn, einem bedeutenden, dem Ordinarius für Psychologie in Bonn. Ich kannte ihn gut und Sie werden ihn nach mehrfacher Hinsicht als Kollegen, sofern Sie ihn noch persönlich haben, kennenlernen können, Herr Professor Resch. Er war ja außerdem auch Theologe. Also, er hat im Jahre 1914 zum ersten Mal in einer Arbeit von solchen unterwachen Bewusstseinszuständen gesprochen und davon also soll jetzt Augenblick, jetzt habe ich mich versprochen, von überwachen Bewusstseinszuständen gesprochen und davon soll jetzt die Rede sein. Der Religionspsychologe Professor Werner Grün, Rektor der Universität in Dorpat und zugleich Professor in Berlin, hat die Arbeiten von Behn und eine Skizze von ihm, und da wäre ich dankbar für das nächste Bild, hat sie als die Er gebrauchte einen Superlativ und ich zitiere wörtlich, die bedeutendsten psychologischen Forschungen unseres Jahrhunderts bezeichnet. Ich zweifle jeweils oder werde misstrauisch bei Superlativen, weil wenn man zitiert, muss man das dürfen. Darf ich um das nächste, die weitere Folie bitten. In all seinen Büchern hat Professor Grün die überwachen Bewusstseinszustände anhand dieses Schemas hier vor zwischen 1924 in seinem Buch Religionspsychologie und 1953 der Frömmigkeit der Gegenwart. Da hat er dieses Bild gebracht und hier verschiedene überwache Bewusstseinszustände gekennzeichnet mit den Worten von Behn, nämlich Hellwachsein, Entzückungszustand, Exzitation, Entrückungszustand, Exaltation, ein Außersichsein in der Ekstase. Freilich habe ich nicht folgen können persönlich seiner Vorstellung, dass daran sich dann Erstarrung und Tod anschließen würde. Ich berichte das, weil ich sein Schema wiedergeben muss, aber ich darf einen persönlichen Zweifel äußern. Das wird sich nachher auch im unterwachen Bereich noch äußern. Aber, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem für richtig halten, einem billigen, Grün braucht immer das Beispiel, viele Menschen können anerkennen und sagen, Jesus ist ein Herr, aber erster Aneignungsakt in einem weiteren überwachen Bewusstseinszustand ermöglicht uns dann eine persönliche Zuordnung vorzunehmen und zu sagen, ich bin versorgt, vielen Dank. Das ist wirklich, es reicht. Aber fürsorglich bedanke mich. Also, den Schritt zu vollziehen von der Feststellung, Jesus ist ein Herr, zu der persönlichen Aneignung, Jesus ist mein Herr. Dazu also gehört schon ein weiteres Überwachsein, ein persönlicher Zustimmungs-, ein Aneignungsakt und schließlich also Wandlungs-, das war das Hauptanliegen von Grün, Wandlungs-, Berufungs- und Offenbarungserlebnisse, die einen Menschen zutiefst prägen, weithin ein ganzes Leben bestimmen, weil sie so außerordentlich eindrucksstark sind, vom Intellekt her allein nicht zu verstehen, wenn wir es in dem Schema der beiden Hirnhälften sehen wollten. Das ist nicht nur ein Verstandesakt, sondern hier ist die ganze Persönlichkeit mit beiden Hirnhälften beteiligt. Das gibt Erlebnisse, Erfahrungen so durchgreifend. Und nun haben Beeen wie Grün, das ist ihre Eigenart, beide als Religionspsychologen das Wesen dieser Zustände im Bereich der Mystik gesehen, hier historisch erforscht, hier im religiösen Erleben. Ein Wissenschaftsgegenstand, der fast völlig wieder verschwunden ist, nämlich der der Religionspsychologie oder gar noch weitergehend verschwunden, die Religionspsychopathologie, krankhafte Erscheinungen. Wir können davon heute hier auch nur kurz sprechen, weil die Bereiche so vielfältig sind. Mir liegt hier daran, festzustellen, dass gerade im Bereiche der Mystik und in der ersten Hälfte des Jahrhunderts besonders sorgfältig erforscht, diese mystischen Zustände, die dann oft mit Leisegang eingeteilt werden in kontemplativ-mystische, quietistisch, also von Quietas die Ruhe, und die aktivistische Mystik. Es fällt mir sehr schwer, von all diesen Dingen rein sachlich nur zu berichten, weil ich so überzeugt bin davon, was wir brauchen, ist eine aktivistische Mystik, die sich nicht in frommer Beschaulichkeit und Betulichkeit, in eigener Selbstgefälligkeit dann erschöpft, sondern eine, die etwas tut für andere. Das widerspricht nicht der Mystik. Wir brauchten also nur Namen zu nennen von Angelus Silesius über Jakob Böhme, Meister Eckhart, aber auch Tersteegen oder Therese von Avila, bei denen diese Zustände besonders bekannt geworden sind aus ihren Zuständen, aus ihren Schilderungen, aber auch Gefahren werden hier deutlich oder andere Bereiche. Soll ich an den Begriff der Brautmystik denken oder an die spanischen Mystiker, bei denen die Verschmelzungserlebnisse uns offenkundig erinnern an einen anderen Bereich Überwacherzustände, von denen heute nicht in diesem Zusammenhang gesprochen wird, aber die Gegenstand geworden sind einer umfassenden wissenschaftlichen Forschung. Und hier bedauere ich, dass die verschiedenen Forschungen so weithin nebeneinander herlaufen. Ehe wir aber, und damit meine ich jetzt die erotisch-sexuellen Zustände in einem Überwachenbereich, da treten sie häufiger auf, nämlich Zustände der Begeisterung, der Entzückung, der Verzückung. Man kann sich darüber streiten und sagen, wie selten ist im Bereich der Erotik dann, sind dann wirkliche Erlebnisse einer Ekstase. Das sagt doch aber nichts dagegen, dass es diese Erlebnisse gibt, und dass es sich dabei um überwache Bewusstseinszustände handelt. Wie traurig, dass so wenig in diesem Zusammenhang geforscht wird. Und wie bedauerlich auch, wenn die Forschungen über überwache Bewusstseinszustände und Erregungszustände im erotisch-sexuellen Bereich so nebenher laufen, neben den anderen. Nun, wir könnten in diesem eben erwähnten Bereich, könnten wir auch wieder Namen nennen und verschiedene Stufen der Forschung. Wir könnten beginnen bei Sigmund Freud. Ich sah sein Bild hier auf einer österreichischen Banknote von 50 Schillingen, also einer der größten Söhne dieses Landes. Wir könnten Phasen nach Sigmund Freud, orale, anale, phallische Phasen, besprechen können wir sie ohnehin nicht. Er hat das Lusterleben unter dem Hauptgesichtspunkt einer Neurosenpsychopathologie gesehen, andersartige Bewusstseinszustände. Oder wir könnten zu einem Manne, der eine zweite Epoche eingeleitet hat, Kinsey, übergehen, der aus verhaltensbiologischer Sicht statistisch und beschreibend nüchterne, das Übliche, die Häufigkeitsnorm als Biologe gesehen hat, ohne Rücksicht zu nehmen auf die normative Kraft des Faktischen, das allein die Häufigkeit aufzustellen, auch ungewollt eine Art Reihenfolge und Wertordnung in der Praxis bedeutet. Dann Masters und Johnson, bei ihnen, den großen Sexualwissenschaftlern einer dritten Epoche finden wir die einzelnen überwachen Bewusstseinszustände fast genauso geschildert mit den gleichen Kennzeichen, wie wir sie bei Behn und Grün finden. Irgendeine Verbindung zwischen beiden besteht dabei in keiner Weise. Masters und Johnsons zweifelhaftes Verdienst ist es, diese einzelnen Phasen der Erregungszustände durch Filmaufnahmen besonderer Art belegt zu haben. Es würde jetzt hier zu weit führen, diesen Reizablauf, wie er filmisch sich darstellt, zu schildern im Einzelnen. Was ich aber bedauern kann und auch einmal öffentlich bedauern muss und will hier, wenn ich etwa die großen internationalen wissenschaftlichen, streng wissenschaftlichen, sexualmedizinischen Weltkongresse nehme, 1974 in Paris oder 1987 in Heidelberg, soweit ich sehen kann, waren alle wesentlichen Berufsgruppen vertreten in den Forschungen, wie in den Vorträgen und in den Sonderveranstaltungen. Die einzigen Berufe, die fehlten, waren die Theologen. Entweder die wissen schon alles von Erotik und Sexualität oder sie meinen es nicht nötig zu haben. Aber wenn ich an meinen ureigensten Arbeitsbereich, die Telefonseelsorge und die Lebensmüdenbetreuung denke, da sind es die häufigsten Anliegen, da wäre es so nötig, dass wir die Forschungen zur Kenntnis nehmen. Eben hat Professor Hertoft, Preben Hertoft heißt er, vor wenigen Wochen im Ärzteverlag in Köln eines der vorerst jüngsten und umfassendsten sexualmedizinischen Werke mit dem Schwerpunkt auf den sexualpathologischen Erscheinungen gesehen, mit den Aufgaben, wie diagnostisch und therapeutisch den Menschen dabei zu helfen sei. Sein Werk verdient hier an vorläufig letzter Stelle genannt zu werden. Bitte aber in Ergänzung zu anderen Werken, wenn ich etwa bedenke, dass ethische Fragen aus seinem Gesichtspunkt oder in seinem Gesichtsfeld sich nicht befinden, sondern rein körperliche Sexualität in all ihren Erscheinungsformen, all ihren Krankheitsformen und den Möglichkeiten der Heilung. Das wäre also eines der letzten Werke. Man sollte aber wohl zur Ergänzung von Ringeling und Fasnacht im Handbuch der christlichen Ethik, im Herder Verlag, sollte man ergänzend die Gesichtspunkte zusammen oder hinzufügen, die hier fehlen. Woran mir im Einzelnen hier gelegen war, ist dies. Es gibt auch heute gesunde, überwache Erlebnisbereiche als Sonderzustände des Bewusstseins. Und zwar im religiösen Bereich auf der einen Seite, im erotisch-sexuellen Bereich auf der anderen Seite. Es wäre so nötig, dass die beiden Bereiche zusammenkommen. Von den Patienten, die zu mir kommen, ich könnte Ihnen sogar fünfstellige Zahlen im Einzelnen dazu nennen, hat die Mehrzahl entweder den erotisch-sexuellen Bereich verdrängt und dann sehe ich ekklesiogene Neurosen, bisher viele tausend an der Zahl, oder sie haben die ethischen Bereiche verdrängt und glauben, dass eine rein körperliche Sexualität ohne die Pflege der überwachen Bewusstseinszustände dabei ausreichen würde. Hier also ist ein weites Aufgabenfeld dieser Forschung. Mir liegt heute insbesondere daran, dass wir einzelne Bereiche feststellen, der Krieg mit dem Papier, einzelne Bereiche feststellen, in denen wir, und zwar insgesamt an fünf, sagen wir, Hauptkapiteln, dass wir da feststellen, wie notwendig es ist, Dimensionen zu erweitern. Das war das Grundanliegen von Kretschmer, dass er immer eintrat für eine mehrdimensionale Diagnostik und dann für eine mehrdimensionale Therapie. Darum geht es uns hier in vier Bereichen, nämlich in einem ersten, dass wir den unterwachen Bewusstseinsstufen des Schlafes galt, diejenige der überwachen Bewusstseinszustände hinzufügen. Davon war eben die Rede. Dass wir zweitens, wenn wir es so nennen dürfen, dazu wollen wir jetzt übergehen, von der vertikalen Bewusstseinsachse zu den horizontalen zu einer horizontalen Bewusstseinsachse übersteigt. Darf ich noch einmal um das Diagramm bitten, das wir als erstes gesehen hatten, also jetzt jawohl. Wenn wir hier nicht nur Unterwache und Überwache Bewusstseinszustände unterscheiden, sondern nun außerdem sehen, ist besonders deutlich, wird das bei den Fragen der Meditation, der Hypnose, dass wir hier, ja, vielleicht können wir es hier einmal so umdrehen, dass man auch die Schrift wechseln kann, sehen kann. Dann sind wir bei einer Einteilung, ja genau, bei einer Einteilung von 4 Stufen, jeweils die einzelnen als Ringe gesehen, haben zeigen weitgehende Übereinstimmungen. Hier sind, wie Schulz, der Schöpfer des autogenen Trainings, zu sagen pflegte, hier sind Schaltvorgänge am Werke. In einer ersten Stufe handelt es sich um die Ausschaltung von Motorik, also der Bewegungsfähigkeit, und Sensorik, der Sinneswahrnehmungen. In einer zweiten Stufe dann um eine Kreislaufumschaltung. Da ist besonders zu denken an die Herz-Kreislauf-Umschaltung in der Hypnose und im autogenen Training. Es gibt nämlich Bemühungen seit 100 Jahren in großer Zahl, so dass ich darauf gar nicht im Einzelnen eingehen möchte, dass man nämlich die Hypnose irgendwo in den Schlafzustand unterbringen möchte. Das ging schon dem Schöpfer des wissenschaftlichen Hypnosebegriffes, James Braid, der 1843 sein berühmtes Werk New Hypnosis, Nervenschlaf, drucken ließ und noch vor der Auslieferung sagte, es ist ja kein Schlaf. Dann wollte er das Buch umbenennen und es Monoideismus, ja, eine einzige Idee, eine überwertige, dürfen wir nicht sagen, das ist seit Wernicke ein besonderer Krankheitsbegriff, eine einzige Idee, die hinfort das Bewusstsein beherrscht. Danach sollte man sein Buch nennen, es war aber schon gedruckt und seitdem gibt es das Wort Hypnose seit 1843. Und seitdem bemühen sich bis hin zu Grün, aber sie finden es nahezu in allen Büchern über Hypnose, bemühen sich die Menschen irgendwo im Schlafzustand die Hypnose unterzubringen und es gelingt doch nicht, weder im Unterwachen noch im Überwachenbereich. Ich muss Sie einfach um Erlaubnis bitten, hier abzubrechen, ihn nicht weiter zu berichten, wer sich vergeblich darum bemüht hat. Hypnose geht nur in ganz extrem seltenen Fällen. Ich habe viele tausend Hypnosen gesehen und über 3500 selber durchgeführt. Und nur ganz wenige gibt es gesehen, habe ich keine einzige, bei denen aus dem Schlaf heraus mit ganz flüsternd leiser Stimme den betreffenden Suggestionen gegeben werden, aus dem Schlaf hinaus. Darf ich doch nochmal um das andere der beiden Folien bitten. Aus dem Schlaf hinaus, so wie es auch hier angenommen wird, Schlaf, angespannter Schlaf, Träumerei, Traumschlaf, Tiefschlaf und dann Hypnose und dann von da in den Tod. Oh nein, bitte nicht. Also von der Hypnose aus. Es gibt ganz verschwindend wenige Verbrechen in der Geschichte der Hypnose, bei denen tödliche Zwischenfälle berichtet sind. Aber vom Schlaf und von Erregungszuständen her kommt man nicht in den hypnotischen Zustand. Wir müssen eine Sonderkategorie, ich nenne sie die außerwachen Bewusstseinszustände, annehmen. Von denen also war hier die Rede. Und die sind gekennzeichnet durch einen solchen vierfachen Umschaltungsvorgang. Darum müssen wir bei besonderen Bewusstseinszuständen nicht nur die Frage stellen, ist der unterwach, ist der überwach, sondern auch, gehört er in den außerwachen Bereich hinein. Den außerwachen, wir werden es dann bei einer vierten Fragestellung noch feststellen, mehr in einen gesunden Bereich der Entspannung hinein oder in einen krankhaften der Anspannung hinein mit allerlei Zügen seelischer und sonstiger Erkrankungen. Darf ich also nochmal dieses Schema bitten, das andere, das werden wir heute noch öfter zu sehen haben. Hier ist also der dritte, der eine Zentralumschaltung mit hypnotischer und autogener Bilderschau und schließlich eine Gesamtumschaltung mit einer tiefen Hypnose oder den Erlebnissen der Oberstufe des autogenen Trainings. Ich kann es bedauern, aber nicht ändern, dass ich im Augenblick Ihnen diese Einzelheiten nicht schildern kann. Wenn ich aber jetzt um die ersten 5 der Diapositive bitten darf, da können wir nämlich verhältnismäßig schnell von gestern her noch nachholen. Sehen Sie, hier ist der Schlaf mit den Traumperioden des Neugeborenen und davon war gestern zu sehen. Die Traumperioden beim Erwachsenen unterscheiden sich davon. Das nächste bitte, das sollte nur noch eine bildliche Wiederholung sein, rein äußerlich. Die Diapositive fanden sich auch noch in der Reihenfolge. Hier die Fragen des EEG, wie sie sich mit den unterwachen Bewusstseinszuständen beschäftigen. Das nächste bitte. Und hier eine grobe Übersicht jetzt über den 24-Stunden-Zyklus. Bei manchen Menschen unterbricht ein Mittagsschlaf noch die Kurve des Wachseins und der besonders hohen Leistungsfähigkeit. Also wir können und sollen das auch über weitere Zeiträume verfolgen. Das nächste der Diapositive, dann ist dies die Kurve von Jovanovic, die gestern auch schon einmal gezeigt worden ist, das ist die Originalabbildung von ihm, mit den 5 Phasen der Träume, mit dem Elektromyogramm und Okulogramm und mit dem, die letzte Zeile spricht davon, mit dem Phallogramm. Da hat man die Erektionen während des Schlafes festgestellt und das würde auch einer längeren Bedeutung oder Erklärung bedürfen, dabei festgestellt, auch wann im Traum und wie häufig im Traum, ganz besonders bei jüngeren bis mittelalterlichen Menschen, Träume sexuellen Inhalt haben, sodass sich die Zeichen körperlich sexueller Erregung dabei finden. Hier müsste die Gesamtheit der betroffenen Wissenschaften gesehen werden. Und hier der Schlaf-Wach-Rhythmus noch einmal in 24 Stunden, ohne dass ich darauf eingehe. Jetzt noch das nächste der Diapositive. Dann wird nämlich hier deutlich sein, im Anschluss an die unterwachen Bewusstseinsstufen, der Normalwache und dann die überwachen Bewusstseinszustände, die sich nach oben hin anschließen. Und noch das nächste der Diapositive, bitte. Hier sind wir also, da haben Sie das gleiche Schema, das hier als Diagramm deutlicher in dem anderen Bilde wohl mitteilbar. Wir waren also hier bei dieser Achse, jetzt sind wir aber bei der waagerechten, bei denen wir hier die Erregungszustände und die sind manchmal Erregungszustände, wenn sie weiter im Schema gesehen hier nach oben reichen oder Zustände besonders tiefer Ruhe, wenn sie nach unten reichen, Zustände in dem autogenen Training als der Selbsthypnose, nicht prinzipiell unterschieden jetzt von der Hypnose, wenn sie als Fremdhypnose von einem Arzt ausgeübt wird. Wir werden noch weniges jetzt von der Hypnose hinzufügen, um uns dann den außerwachen pathologischen Bewusstseinszuständen zuzuwenden. Darf ich anhand dieses Dias aber mein Grundanliegen hoffentlich verständlich, sowohl akustisch als auch innerlich sagen. Wenn wir von besonderen Bewusstseinszuständen sprechen, liegt mir so sehr am Herzen, zu wissen, um welche Richtung es sich dabei handelt. Ich nenne sie nun noch einmal Unterwache, Überwache, Außerwache, physiologische, die durch die Entspannung und die heilenden Wirkungen gekennzeichnet sind, oder Außerwache, pathologische Bewusstseinszustände, die mit einem Dösen beginnen können, mit Vergiftungszuständen. Am einfachsten sind sie vorzustellen an einem Musterbeispiel unter 100, zum Beispiel dem Alkoholrausch, bei dem auch die Klarheit der Sinne im Laufe der Zeit, je nachdem wie weit diese Vergiftung fortschreitet, die Klarheit der Sinne dabei allmählich schwinden kann und die verschiedenartigsten Störungen der Gesundheit dann auftreten. Bei der Hypnose selbst also, ich schlage vor, dass wir wieder Licht machen. Ich hätte vorher die Knöpfe studieren müssen, auf die ich dazu drücke. Licht, hier steht es, aber das Licht ist natürlich nur zu sehen, wenn Licht ist, wenn es dunkel ist. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wählen uns das Schwergewicht da bei einigen Punkten, zum Beispiel dem von Hypnose einerseits und von der Meditation auf der anderen Seite, dass wir bei diesen beiden Begriffen, es handelt sich bei beiden um die außerwachen physiologischen, also auf dem Schema jeweils rechts gesehen, dass wir fragen, was ist Hypnose? Nachher, was ist Meditation? Worin stimmen sie überein und worin unterscheiden sie sich? Denn das ist das Wesen eines Vergleiches. Hypnose ist nun, wenn wir zunächst von einem verbreiteten Irrtum und Missverständnis sprechen, nicht wie die verbreiteten Jahrmarkt- und Bühnenschaustellungen uns weismachen wollen, ein magisches Gaukelspiel geheimnisvoller Zauberkräfte, die ein mächtiger Mann auf seine willenlosen Opfer überträgt. Das hat mit Hypnose nichts zu tun. Sie ist nicht ein harmloses Gesellschaftsspiel zum Belustigen und noch viel weniger ein Zeichen irgendeiner Besessenheit, sondern, es war schon gesagt, ein Schaltvorgang im Gehirn, der missbraucht werden kann. Es ist ein Werkzeug. Wie kann man Werkzeuge nicht missbrauchen? Sagen Sie einem Tischler, er soll ohne seinen Hammer auskommen. Es geht nicht. Und doch ist schon jemand mit dem Hammer totgeschlagen worden. Noch viel schlimmer, Anfang der 20er Jahre in der Geburtskirche in Bethlehem. Die schwere Altarbibel hat sicher nicht die Aufgabe. Es ist aber geschehen, dass ein Mönch einen anderen mit dieser Altarbibel erschlagen hat. Liegt aber nicht an der Bibel. Das ist das im übertragenen Sinne auch manchmal Menschen mit der Bibel erschlagen werden, steht auf einem ganz anderen Blatt, nicht wahr? Sondern wir wollen die Hypnose als ein Beispiel oder als ein Werkzeug zunächst einmal sehen, das missbraucht werden kann, aber nicht missbraucht werden sollte. Zweitens, Hypnose in der praktischen Anwendung wäre ein Stück der angewandten psychosomatischen Medizin. Ich hatte von James Braid berichtet, er war ja ein Chirurg von Hause her, ein schottischer Chirurg. Wir haben, und davon würde ich am liebsten berichten, auch von der Geschichte der Hypnose, dass sie begonnen hat in den ersten Jahrzehnten an den über den Kanal, können Sie gar nicht Zahnarzt werden, ohne Hypnose zu beherrschen, weil die üblichen zahnärztlichen Behandlungen ohne Angst und ohne Schmerzen durchgeführt werden sollen. Und das lässt sich sehr einfach in Hypnose bewerkstelligen. Deutschland ist auf dem Gebiet weit zurück. Oder wenn ich an Australien und Neuseeland denke, dort ist es selbstverständlich, dass Geburten in Hypnose oder autogenem Training oder beidem mit einer durchschnittlichen Zeitverkürzung von 2 bis 3 Stunden durch die Angstfreiheit, durch die weitergehende Entspannung der Geburtswege. Das heißt, eine durchschnittliche Geburt dauert nicht mehr 8,5 Stunden, sondern nur noch 6 Stunden. Was für eine Erleichterung für die Mütter. Da gibt es über 5000 Geburtshelfer, die mit Hypnose arbeiten, Ärzte an den Kliniken. Bei uns ist das so weitgehend unbekannt, dass Sie mich in Verlegenheit bringen würden, wenn ich Ihnen an einer geburtshilflichen Klinik einen entsprechenden Arzt nennen sollte. Ich weiß nicht, warum Deutschland hier so weit zurückgeblieben ist. Also, Hypnose ist ein praktisches medizinisches Anwendungsgebiet in zahlreichen Bereichen zur Schmerzbekämpfung. Das war schon Mitte des vorigen Jahrhunderts eine bekannte Tatsache. Oder zur Entspannung, wenn immer und wann immer die notwendig ist. Sie bewährt sich bei zahlreichen Krankheitsbildern. Und drittens, Hypnose in medizinischer und psychologischer Forschung. Da ist Hypnose heute ein eigenes Wissenschaftsgebiet. Und ich muss hier wieder innerlich die Schere nehmen. Es müsste zu weit führen, Ihnen über die weltweite Forschung der wissenschaftlichen Hypnose zu berichten. Jedenfalls gehört sie nicht in den Missbrauch der Jahrmarktschaustellung hinein. Insgesamt, also das haben Jahrzehnte der Forschung ergeben, und das wird noch später noch einmal zu begründen sein, haben wir es bei der Hypnose zu tun, um einen besonderen Bewusstseinszustand, den wir außerwach nennen, der mit weitreichender körperlicher Entspannung einhergeht und ungewöhnliche Leistungen der Selbststeuerung, der Selbstverwirklichung ergibt, einer inneren Freiheit. Das geht dann etwa in der Oberstufe des autogenen Trainings bis hin zur Werterkenntnis und Wertverwirklichung. Also Hypnose ist kein Zaubermittel, aber in ihren vielen verschiedenen Formen, besonders auch in der Selbsthypnose des autogenen Trainings, eine der wichtigsten Lebenshilfen unserer Zeit, die ich kenne. Soweit zu den Bewusstseinszuständen im Außerwach, heilenden, entspannenden Bereich. Bücher können darüber geschrieben werden, Bücher sind darüber geschrieben worden. Wir wenden uns jetzt einem anderen Kapitel zu. Was ist Meditation? Erst war es die Hypnose, jetzt die Meditation. Sie ist noch weniger als die Hypnose eine gesetzlich geschützte Bezeichnung oder ein eng umschriebener Begriff. Jeder darf die persönliche Form seiner Konzentration oder Sammlung oder seiner religiösen Verehrung als Meditation bezeichnen. Es gab eine Zeitschrift, gibt es noch heute, die Göttinger Predigt, Meditationen, die mindestens früher fast ausschließlich philologisch-intellektuelle, ich würde wieder sagen aus der linken Hirnhemisphäre stammende, Gedanken zu der Textgeschichte und Bedeutung enthalten, Exegese. Meditation, das sind die Niyama-Übungen der Selbstzucht, die Pranayama-Atemübungen oder Dharana-Konzentrationen im hinduistischen Yoga. Darf ich gleich sagen, es kann durchaus sein, dass ich mal ein Wort verkehrt ausspreche. Dann bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir nachher sagen, wie es richtig wäre, denn ich bin nicht in den indischen östlichen Sprachen zu Hause, aber ich habe mir die einzelnen Bücher angesehen. Das sind die Sila-Übungen der rechten Achtsamkeit, die Jana-Übungen in den verschiedenen Stufen des Nyayana-Buddhismus, denen der maßgebende deutschstämmige Mönch Nyanaponika in Sri Lanka so bedeutende Werke gewidmet hat. Ich war vielleicht erstaunt, mitten im Urwald eine Blockhütte zu treffen mit mehr als 10 Meter Breite, mit einer Bibliothek, die ich nur schätzen kann, auf etwa 10.000 Bände, die alphabetisch geordnet waren. Und was sehe ich links als erstes? Das autogene Training. Und ich weiß nicht mehr, womit es bei Z aufhörte. Jedenfalls einen Spezialgelehrten, wer dürfte ihm die Fachbezeichnung eines besonderen Sachkenners für Meditation absprechen? Davon könnte keine Rede sein. Aber es handelt sich nicht um eine christliche Meditation. Wer Meditation sagt, der sollte also zu erkennen geben, ob er die Ting-Übungen zum Festlegen des Bewusstseins oder die Zing-Übungen der Stille im Taoismus meint. Noch vieles andere ließe sich nennen. Meditation, das sind die Übungen im Lotus-Sitzen des Sa-Zen oder das atemgekoppelt Problemlösen des Koan im Zen. ich höre einfach auf. Niemand kann gefährliche Jugendsekten daran hindern, ihre jeweilige Form der Gehirnwäsche ähnlichen, fanatisierten Indoktrination als Meditation zu bezeichnen oder sie mit irgendwelchen östlichen Religionsformen zu vermischen. Ich meine hier unter Meditation einen Anbetungsweg der christlichen Mystik, der gegenüber verbreiteten Fehlformen und Missverständnissen als biblische Meditation gemeint ist. Ich habe auch darüber ein fast vergriffenes größeres Buch geschrieben, auf das ich hier nicht wiederholen kann. Also nicht egozentrische, sondern christozentrische, biblische Meditation. Nicht die eines wie immer gearteten sogenannten göttlichen Sehers, sondern eine gesunde Meditation, nicht eine krankhafte oder krampfhafte, eine echte Meditation wie Bremont und Lhermitte oder Albrecht, der Vater des Ministerpräsidenten Albrecht, eines bedeutenden Mystikers, müsste man ihn wohl selber nennen, eines Psychiaters, der aufs Engste mit I.H. Schulz, dem Schöpfer des autogenen Trainings, befreundet war und Zusammenarbeit echt im Sinne von Helmut Stoffer. Also, Meditation ist dann nicht eine Methode, sondern ein Weg des Gebetes, der das lauschende, gehorsame Schweigen an die Stelle der eigenen Wünsche setzt und den Lobpreis der Anbetung als Hingabe des ganzen Menschen an die Stelle des immer noch Empfangen und Habenwollens setzt. Meditation ist dann das subjektive Annehmen des objektiven Heils in Jesus Christus, dass beides nicht miteinander verwechselt werden sollte, ist die innerste Harmonie des Friedens als Folge der Spannungszustände im körperlichen oder seelischen Bereich oder anders ausgedrückt, der die Folgen der Spannungszustände aufheben kann und mit dem Aufheben der vegetativen Spannung einen wesentlichen Anteil nimmt an der Heilung des Menschen. Grundsätzlich könnte all das, was von der Hypnose und dem autogenen Training an Heilwirkungen ausgeht, auch von einer Gebetsversenkung in der Meditation ausgehen. Nur dass hier die Wege recht wenig bekannt sind und die praktische Übung biblischer Meditation nicht wenig verbreitet ist. Ich kann es bedauern und muss es feststellen, kann es aber hier nicht ändern. Ich sehe die Meditation zugleich als einen Halt an für das Denken und Sinnen unter dem Zeichen des Kreuzes. Nanu. Wir können nach Aristoteles und Kant ja nicht denken und keine Vorstellungen gewinnen, ohne die Grundvoraussetzungen a priori von Raum und Zeit. Und in der täglichen psychiatrischen Praxis habe ich mit ausgesprochenen Worten oder unausgesprochen als eine der ersten Fragen festzustellen, wissen Sie, was wir heute für ein Datum haben? Das heißt, sind Sie zeitlich orientiert? Nicht wahr? Wissen Sie, wo wir uns hier befinden? Das werde ich nicht jedem als Frage an den Kopf werfen. Aber ich muss wissen, ist der Mann zeitlich und örtlich orientiert? Und ich sehe die Gefahren, die ausgehen, wenn jemand, Zitat, im ewigen Nun versinken will oder soll und dann keinen Halt mehr hat, nicht mehr zeitlich und örtlich orientiert ist. Deshalb ist mir das ein erhebliches Bedenken, wenn ich Meditationsmethoden sehe, bei denen die klare zeitlich-räumliche Einordnung, die sehe ich in einem Bilde, in dem Koordinatenkreuz von Raum und Zeit. Die Ewigkeit meditieren ist nicht nur schwierig, sondern kann höchst gefährlich sein. Aber niederzuknien, verzeihen Sie mir, wenn ich bei Fragen der Frömmigkeit so sehr schwer mich tue, rein wissenschaftliche Bezeichnungen zu gebrauchen, besonders wenn es um Fragen der Mystik geht. Aber niederzuknien und das Christuskind in Bethlehem anzubeten. dass um die Jahrtausendwende vor rund 2000 Jahren in Bethlehem, einem noch heute zu besuchenden Ort, von dem ich Längen und Breiten gerade im Augenblick nicht im Kopf habe, das heißt an einem klaren Ort, dass wir uns zurückversetzen können, in der Zeit nachzuerleben, was damals dort vorgekommen ist, dass wir es miterleben, dass wir es in unser eigenes Leben hineinnehmen können. Das ist eine Möglichkeit, so sehe ich eine als Aufgabe für die Meditation, sehe ich das Koordinatenkreuz von Raum und Zeit, dass wir immer unseren klaren Standort sehen und behalten. Und merkwürdigerweise finde ich dasselbe Koordinatenkreuz von Raum und Zeit auch im wissenschaftlichen Denken. Und wie gerne würde ich Ihnen hier hauptsächlich jetzt berichten von den Experimenten, die wir jetzt an der Universität in Herdecke und früher an der Universität in Erlangen, nämlich Professor David und ich habe hier einen Vortrag von Herrn David über jene Untersuchungen, die wir seit jetzt 4 Jahren durchführen, nämlich die Hirnstromuntersuchungen, ja mehr noch die Untersuchungen, die mit den evozierten Potenzialen und den Geräten des Mapping, die Sie gestern hier gesehen haben, dass wir diese Untersuchungen bisher in Hypnose durchgeführt haben. Und selbst wenn jetzt jemand von Ihnen Anstoß daran nehmen möchte und jetzt im Zustand der Meditation durchführen, das birgt eine Vielzahl von Problemen, die ich nicht mitteilen kann. Aber, dass wir die verschiedenen Sinneswahrnehmungen und die Reaktionen darauf steuern können in der Hypnose. Ich will davon ein Beispiel geben, weil ich meine, ich habe auch einen naturwissenschaftlichen Bericht hier vor mir liegen, aber ich will es mit eigenen Worten sagen, nämlich, wenn ich im normalwachen Bewusstseinszustand jemandem in einer Camera Silenta, einem Raum, der gegen Erschütterung, gegen Geräusche, gegen Wahrnehmungen jeglicher Art, gegen Strahlen und so weiter restlos abgeschirmt ist, wenn ich dem im normalwachen Bewusstseinszustand sage, es ist und bleibt alles dunkel, und gebe ihm eine kleine Taschenlampenbrille an die Birne, an die Brille geklemmt, habe aber einen winzigen Druckknopfschalter und kann diese Taschenlampenbirne anbrennen lassen, leuchten lassen. Nun bitte ich um Erlaubnis, einen Augenblick etwas übertreiben zu dürfen, weil sonst die Grade der Abweichungen zu schildern zu schwierig wäre. Und wenn ich dann sage, im normalwachen Bewusstseinszustand ist alles dunkel, dann sieht er doch die Lampe brennen. Die brennt doch, da ist doch nicht alles dunkel. Ist der Betreffende aber in Hypnose und ich sage ihm, es ist und bleibt alles dunkel, dann sieht er nichts. Dann bleibt alles dunkel. Wenn ich ihm aber sage, ein greller Blitz zuckt über den Himmel so blendend hell, dass sie kaum etwas sehen können, so hell, dann sagt nicht nur der Patient selber, sondern das können wir messen mit evozierten Potenzialen. Im normalwachen Bewusstseinszustand geschieht dann auch nur das kleine Glimmen von der Taschenlampenbirne. Aber wenn der Betreffende in Hypnose ist, dann sieht er so hell, in dem Sinne der Lichtwahrnehmung, dass das Papier beinahe nicht ausreicht für die Kurve. Ich besitze solche Bilder, das sind erst Versuche der letzten Wochen. Sie sind noch nicht so weit, dass ich sie Ihnen hier vorführen könnte. Wohl aber kann ich Ihnen davon berichten. Dies ist jetzt bei einzelnen Sinneswahrnehmungen unterschiedlich, bei den optischen Sinnesreizen, aber ist es besonders deutlich, und das will ich zusammenfassen in Worten. Ein Mensch erlebt auch ja sowohl subjektiv als objektiv, oder die modernen Messungen mit den evozierten Potenzialen. Ich kann es nicht so schnell erklären. Diese modernen Messungen erlauben es uns zu sagen, der Mensch reagiert und erlebt viel stärker das, was ihm in Hypnose als Wirklichkeit gesagt wird, als das, was den objektiven Sinnesreizen entspricht. Ich bin so begeistert, also von diesen Erlebnissen, weil hier zum ersten Mal ich erkennen kann, dass man von außen her einen Zugang mit objektiven Messungen zu der Tiefe des inneren Erlebnisses gewinnt. Ich fahre fort. Naturwissenschaftliche Hypnose und christliche Meditation stehen unter dem gleichen Zeichen des Kreuzes unter ganz verschiedener Bedeutung. Beide aber, Hypnose und Meditation, stimmen überein als außerwache physiologische Bewusstseinszustände darin, dass sie durch einen Lehrer vermittelt werden könnten und sollten. Sie können bei dem einzelnen Übenden zu einer Einheit sich verbinden. Aber sie gehören, die eine, und das ist der letzte Gesichtspunkt unserer Unterscheidung, sie gehören bei der Hypnose dem innerweltlichen wissenschaftlichen Bereich an und bei der Meditation einem überweltlichen geistlichen Bereich. Das kann bei dem einzelnen Menschen zusammenfallen. Aber wir sollten uns darum mühen, zunächst die Ebenen zu unterscheiden. Ich weiß heute noch auf den Wortlaut genau. Das und wie ich im Jahre 1938 als Soldat auf dem Truppenübungsplatz in Wahn im Rheinland die Zeit hatte, solche Übungen, und wollte ich im autogenen Training Oberstufenerlebnisse haben und habe getreu und genau, wie ich es gelernt hatte, innere Bilderlebnisse gehabt und sofort Meditationen biblischen Inhaltes bekommen. Und ich schickte meine Protokolle zu I.H. Schulz nach Berlin und fragte, was mache ich nur falsch? Statt der Selbsthypnose bekomme ich sofort eine biblische Meditation. Sein Antwortbrief, ich habe ihn auch im Gedächtnis hier stehen, lautete wörtlich, mein lieber Thomas, das ist, unterstrichen, doch die Oberstufe. Sie, unterstrichen, werden nie was anderes erleben, Ihr Schulz. Ich hatte Urlaub, kam nach Berlin, sprach mit ihm, da sagte er, es kommt dann bei der Hypnose, wie beim autogenen Training, wird das in uns deutlich werden, was uns innerlich ausfüllt, also die Unterschiede. Die Hypnose gibt es nicht. Wir sollten genauer unterscheiden zwischen Fremdhypnosen, dem Hypnotiseur und seinem Einfluss, zwischen der Tiefe des Zustandes, die man also weithin messen kann. Dann gibt es die verschiedenen Arten der Experimentalhypnose, der Lehrhypnose, mit H geschrieben oder mit Doppel-E. Dann gibt es erstaunliche Erfahrungen von Altersregression oder noch deutlicher mit Revivification, wieder zu erleben und zu beleben, was vor Jahrzehnten sich abgespielt hat. So wieder zu erleben, die erste Patientin sagt es mir vorhin, was heißt, ich habe gesehen, wie ich 6 Jahre alt war. Ich war 6 Jahre alt, ich kam aus der Schule, warf zu Hause meinen Schulranzen in die Ecke, lief hinauf in das erste Stockwerk und nahm meine Puppenküche vor und spielte. Ich war 6 Jahre alt, also solche Erlebnisse, die sich dann in der Hypnose herbeiführen lassen, können auch zu Irrtümern Veranlassung geben, als wenn hier verschiedene Leben erfahren werden könnten. Ich habe jetzt hier vor mir und will doch darauf verzichten, nämlich die verschiedenen Arten der Meditationen Ihnen vorzustellen. Das ist fort. Aber die Unterschiede der Ebenen, die möchte ich Ihnen noch zeigen und bitte dafür um das nächste der Diapositive. Ja, ich höre pünktlich auf. Wir kommen, das ist so nicht zu sehen. Die gleiche Einteilung finden wir dann nämlich in einem religiösen Bereich. Noch das nächste der Diapositive. Ich glaube, da müsste ich auf den Knopf drücken. Sehen Sie, daran liegt mir, dass wir hier 2 Ebenen unterscheiden können. Oben eine innerweltliche Ebene, unten eine überweltliche Ebene religiöser Erfahrungen, die in weitgehenden Parallelen zueinander stehen. Und dann könnten wir eine dritte Ebene sehen und da die einzelnen Meditationsarten auftragen. An dieser dreidimensionalen Sicht ist mir gelegen. Und jetzt bitte ich nochmal um Licht und verzichte auf die anderen Diapositive. Vielmehr nochmal das Schema, das sich immer wiederholt. Dann nämlich kann daran deutlich, nein, das andere, wenn ich höflich bitten darf, dann kann daran deutlich werden, dass es nicht nur im, das andere Beispiel, das ist nicht nur hier im rechten Bereich, ich habe die entspannenden hypnotischen und meditativen Zustände gäbe oder gibt, sondern auch im linken Bereich Spannungszustände, Erregungszustände, Vergiftungszustände. Ja, wir könnten sie so Benommenheitszustände, Erregungszustände, Lähmungszustände, je nachdem, ob es mehr in den unterwachen oder in den überwachen Bereich, Rauschzustände bis hin zur Bewusstlosigkeit. Hier könnten wir die gesamte Psychopathologie mit vielen Dutzend Einzelerkrankungen und Erscheinungen unterbringen. Das übersteigt die Möglichkeiten hier. Mein Anliegen war grundsätzlich deutlich zu machen, dass wir, wenn von einem besonderen Bewusstseinszustand gesprochen werden soll, dass wir dann deutlich machen, in welcher, wie das eingangs gesagt war, in welchem Bereich, wir können es einfach nach oben, nach unten, Unterwache, Überwache, Außerwache und in welcher Ebene die jeweiligen Bewusstseinszustände sich befinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sollte dies ein Versuch sein, eine Übersicht zu gewinnen und weitere Kennzeichen und Klarheiten zu gewinnen. Es war nicht möglich, Ihnen all die Einzelheiten, die wohl wesentlich auch sein könnten, auch der Krankheitszustände jetzt zu besprechen. Aber ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass diese Übersicht zu einer weiteren Klarheit beitragen könnte. Damit müsste jetzt meine Zeit auf die Minute abgelaufen sein.